Franzen, der Literaturpodcast der vergessenen Bücher. In dieser Ausgabe Nilio Biedermann-Lazar und Alejo Carpentier, Le Sacre du Printemps. So hat jede Buchsaison ihren Shootingstar. Sogar ohne Social Media. Kritiker verlieben sich plötzlich in einen Roman, in ein blondes Kind mit wasserblauen Augen und der Titel landet auf der Bestenliste. Umso besser, wenn der Autor jung ist, man ihm noch alle Eigenschaften zuschreiben und ihn unter berühmten Vorbildern ersticken kann. Schließlich verkörpert er ein Versprechen und bewegt sich geschickt durch die Medien. Nilio Biedermann steht erst am Anfang einer Schriftstellerkarriere. Sein Roman Lazar beginnt in einem Waldschloss zu Anfang des 20. Jahrhunderts im südlichen Ungarn. Ein geschichtliches Epos in Kurzform. Der Untergang der Habsburger ist längst nicht mehr aufzuhalten. Mit ihnen versinkt die Lebensart der Privilegierten in die Verunsicherung. Sie werden sie eine Zeit lang noch bewahren können. Dann kommen die Nazis, die Kommunisten. Sollen sie sich ihren Lebensunterhalt selber verdienen? Der Glanz vergangener Tage trägt längst Patina, als Lajos in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Ganz zu schweigen von den neuen Zeiten, die anbrechen und denen er nichts entgegenzusetzen hat. Außer kleinen Fluchten vor dem Schrecken. Die Jüngsten gehen im Wald verloren, was beinahe bildhaft für die kommenden Ereignisse ist und scheinen die Sprache verloren zu haben. Ist etwa ein Missbrauch geschehen oder gar etwas Mystisches? Ungarn ist zu der Zeit nicht nur ein Spielball der politischen Kräfte im Inneren. Die Mächte im Ausland haben längst damit begonnen, sich ihren Einfluss im Land zu sichern. Was in den 1950er Jahren in einen Volksaufstand münden wird, der Abstieg einer Familie, der Verfall von Bewährten und über drei Generationen. Sex ist dem Autor wichtig. In seinen zahlreichen Szenen blößen sich wechselnde Akteure bis hin zur Hemmungslosigkeit. Der Trieb halt. Und nicht immer freiwillig. Somit durchleben Biedermanns Figuren eine traumatische Zeit, die ihnen selten die Gelegenheit bietet, zu trauern. Inwieweit ein Autor seine eigene Familiengeschichte als Tableau für Literatur zur Verfügung stellen kann, folgt seiner List, sich womöglich dahinter zu verstecken, wenn die Faszination für den Schrecken eines verfallenen Jahrhunderts überhand nimmt. Wenn ein Ballett von Stravinsky einem Roman den Namen verleiht, eine Übersetzung von Anneliese Breton vom spanischen Bürgerkrieg und der kubanischen Revolution erzählt, kommen leicht 680 Seiten zustande, die ein Panorama aus Kunst, Musik, Literatur und politischen Überzeugungen versammelt. Als Leser steht uns eine Reise über Petersburg, London, Paris, Havanna, New York, Caracas bevor. Im Mittelpunkt von Alejo Carpentiers Le Sacre du Printemps steht eine russische Tänzerin. Sie ist eine Tochter aus vermögendem Haus, deren Eltern vor der Oktoberrevolution nach London flüchteten. Sie lernt während des spanischen Bürgerkriegs einen kubanischen Architekten kennen, der sich angewidert von seiner dekadenten Familie unter dem Diktator Machado erst in eine Studentenrebellion verstrickt und dann nach Spanien absetzt. Zwei Aktivisten würden wir sie heute nennen. Sie glauben an den Sieg der gerechten Sache. Auf welcher Seite die Sympathien des Autors liegen, wird schnell klar. Nicht nur in den Erzählungen der frisch Verliebten darüber, was sie bereits alles erlebt haben. Da sind die Mythen, die mit der Realität eines Bürgerkriegs zu kämpfen haben. Da ist das Scheitern, die Niederlage gegen Franco und eine weitere Flucht ins Exil. Diesmal Kuba. In Havanna erleben sie die Spannungen einer untergehenden Gesellschaft, deren revolutionärer Gegenentwurf den Weg in die Zukunft zu weisen scheint. Erst mit Verspätung ins Deutsche übersetzt, ist Carpentiers letzter Roman oftmals angefeindet worden. Er sei zu ideologisch. Das Buch endet mit dem Scheitern der amerikanischen Invasion in der Schweinebucht, mit dem Sieg der kubanischen Revolution, mit Fidel Castro. Le Sacre du Printemps trägt die autobiografisch geprägten Züge Carpentiers, ist Autofiktion als Lebensbeichte und Verklärung. Fidel Castros Sieg führt zur Erfüllung aller Hoffnungen an eine gerechte Gesellschaft. Zugleich ist der Roman auch Zeugnis über die politischen Ideale im 20. Jahrhundert. Wer in die Verirrungen eines Jahrhunderts eintauchen will, für den werden die 680 Seiten ein leicht gefärbtes Spiegelbild eines Autors sein, der unter Machado 6 Monate im Gefängnis saß, bevor ihm die Flucht nach Frankreich gelang.